Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Helmer Sick, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott, Herr Otto.
Und wir haben jetzt schon im Vorgespräch festgestellt, uns wird der Gesprächsstoff nicht ausgehen.
Ich glaube auch, ja, dass das so ist.
Ich bin voll der Bewunderung, voll des Respekts. Ich konnte nicht glauben, dass Sie, das kann man sagen, dass Sie 78 sind.
Sie dürfen das gern sagen. Ich bin genau jetzt, im 5. März wurde ich 78.
Ja, kann man gerade noch gratulieren sogar. Was ist das Geheimnis? Gibt es eines?
Naja, also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Sicherlich spielen die Gene auch eine Rolle, aber nicht nur, finde ich. Bei mir ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich eine Aufgabe noch habe. Also mein Unternehmen führt ja überwiegend meine Nichte, Renate Fritz. Ich bin noch in der Geschäftsführung, aber ich mache nur noch Vorträge, Interviews, solche Sendungen wie mit Ihnen und solche Dinge. Und mein Lebensthema ist eben Frauen vor Abhängigkeit zu bewahren, aufzuklären, und das macht mir sehr viel Spaß.
Jetzt habe ich mich im Vorfeld unseres Gesprächs ausführlich mit Ihrer Biografie beschäftigt. Mhm. Und was Ihre Biografie vor allem vermittelt, und zwar auch uns Männern vermittelt, ist, dass es sich lohnt, die Hoffnung niemals aufzugeben, niemals zu verlieren.
Ja, absolut. Ja, ich habe nie die Hoffnung aufgegeben. Heute noch ist es so, dass ich dann denke, wenn irgendwas schwierig ist, mach was, es kann wieder anders werden. Ja.
War das Ihr Leben lang so oder haben Sie erst als erwachsene Frau damit angefangen,
nein,
so
nein,
zu denken?
Nein, das war im Prinzip schon immer so. Sie haben ja gesagt, Sie haben es gelesen. In meiner Kindheit, als Kind kann man das nicht, das ist klar. Aber als Jugendliche ging es mir schon wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich war, und das war, glaube ich, meine große Rettung, ich hatte immer eine ziemliche Wut. Und zwar nicht eine destruktive Wut, eine zerstörerische, sondern eine, ich zeig's euch nochmal. So, das war so das, was mich beflügelt hat.
Das ist das Nächste, was ich gelernt habe aus Ihrer Biografie. Aufgeben kam nie in Frage, jetzt im Übrigen, dass Wut, was ja eigentlich ein negatives Gefühl ist, dass man das in etwas sehr, sehr Positives, in positive Energie umwandeln kann. Das war Ihr Antrieb mehr oder weniger ein halbes Leben lang.
Ja, doch. Immer, ich wollte es speziell natürlich meiner Mutter zeigen. Du hast nicht recht. Sie hat ja immer gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts und hässlich bist du auch noch. Und ich habe immer gedacht, dir helfe ich noch, dir zeige ich es noch. Ja?
Kann man sagen, dass Ihre Mutter Sie gehasst hat?
Ja. Das ist ganz sicher so gewesen. Also sie wollte mich nicht mehr. Die Ärzte hatten ja davor gewarnt, sie sollte kein Kind mehr kriegen, nachdem mein Bruder ist ja 8 Jahre älter gewesen. Und dazwischen gab es eine Totgeburt und es ging ihr da sehr schlecht. Und die Ärzte hatten gesagt, sie soll kein Kind mehr kriegen. Dann ging sie zu ihrem Beichtvater, also auf dem Dorf damals halt, gell, und hat ihm das Problem geschildert. Der Beichtvater, von nichts eine Ahnung, was Familie, Sexualität und sonst was bedeuten, hat ihr gesagt, ja, dann dürfen Sie eben mit Ihrem Mann keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. Das ging aber nicht, ja, und da bin ich entstanden. Und sie muss wohl auch Angst vor der Geburt gehabt haben. Es war auch wieder eine schwere Geburt. Also sie hasste mich von Anfang an, aber eben dann auch über die Geschichte, da muss ich schon wieder tief schnaufen, mit meinem Vater.
Ne? Der sie missbraucht hat, der sexuell übergriffig war.
Ja, er war sexuell übergriffig, hat mir nie wehgetan, muss ich sagen, aber er war eindeutig sexuell übergriffig. Es war nicht die Liebe eines Vaters, ja, nicht die reine Liebe. Er liebte mich, da gibt's nichts, aber nicht so, wie ein Vater sein Kind lieben sollte.
Also eine fürchterliche Kindheit, über die wir nachher noch ausführlicher sprechen werden. Der letzte Satz in Ihrer Autobiografie lautet, ist ein Satz, der Oscar Wilde zugeschrieben wird, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Ja.
Ein schöner Satz.
Ja, das bestimmt so eigentlich mein Leben. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, an den Sie immer geglaubt haben.
Ja, das, daran glaube ich einfach, dass es doch noch gut werden kann, aber ich habe nie geglaubt, dass es durch irgendwelche himmlischen Mächte gut wird, sondern ich wusste immer, ich muss etwas dazu tun. Also ich habe mich, wenn etwas schiefgegangen ist, immer gefragt, was ist mein Anteil dran, dass es schiefgegangen ist, und wusste immer, ein Teil sind es die anderen, aber zum Teil bin es auch ich.
Das heißt, Sie haben die Schuld nie ausschließlich bei den anderen gesucht, wozu ja viele von uns neigen. Ja. Es ist ja immer der andere schuld und man selber kann ja meistens nichts dafür.
Aber das ist hinderlich im Leben. Das fand ich immer hinderlich, denn dann ändert sich nichts. Ich kann ja die anderen nicht ändern, ich kann nur mich ändern. Und da hat eine Frau in meinem Leben eine große Rolle gespielt, eine Ärztin, die ich mit Anfang 30 hier in München kennengelernt habe, die mir heute noch im Gedächtnis ist, weil die als erste gemerkt hat, dass man mir mit Tabletten nicht helfen kann, ja, sondern sie hat mir als erste einen Therapieplatz verschafft. Aber die war es, die gesagt hat, sie können die anderen Menschen nicht ändern, sie können nur sich ändern. Und wenn sie sich ändern, ändern sich vielleicht auch ein paar der anderen.
Auch das ein sehr kluger Satz.
Und das war so klug und es ist mir so im Kopf geblieben und bis heute ein Leitsatz geblieben, dass ich immer schaue, was hätte ich anders machen können? und daran arbeiten.
Das heißt aber auch, diese schlimmen Erlebnisse aus der Kindheit, also die Mutter, die sie geprügelt, beleidigt hat, der Vater, der sie sexuell missbraucht hat, das haben sie bis Anfang 30 tief in sich verschlossen und mit niemandem drüber gesprochen.
Nein, ich wusste das mit meinem Vater. Das hatte ich so verdrängt, dass ich das gar nicht in meinem Bewusstsein gelassen habe.
Also, weil sie nur so überleben konnte.
Ja, ich konnte nur über. Ja, meine Mutter hasste mich und schlug mich so sehr und demütigte mich ununterbrochen. Und ich glaube, ich hätte nicht überlebt, wenn ich das auch noch zugelassen hätte, dass auch mein Vater nicht mich liebte wie ein Vater sein Kind.
Das heißt, der Vater war in ihrem kindlichen Bewusstsein der Gute und die Mutter
das
war
die Böse. Das habe ich so aufgeteilt, ziemlich lange in meinem Leben. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Ja.
Wie sehr kam das alles wieder hoch, als Sie dieses Buch jetzt geschrieben haben?
Da kam noch ziemlich viel hoch. Das war wirklich ein Kraftakt nochmal, aber auch ganz gut. Ich habe dann gesehen, ich habe viele Unterlagen durchgearbeitet über die politische Aktivitäten meines Vaters. Da ist mir sehr vieles wieder in Erinnerung gekommen. Er hat mich ja oft mitgenommen zu seinen politischen Freunden. Es waren immer so geheime Treffen. Er hat ja gegen Hitler agitiert, ja.
Das ist auch so spannend oder so faszinierend. Auf der einen Seite dieser Mann, der seinem Kind wirklich Schlimmes, Schrecklichstes antut. Auf der anderen Seite ein Mensch, der gegen Hitler gekämpft hat. Ja. Und der natürlich auch extrem frustriert war, weil er seinen Beruf als Redakteur ja auch nicht mehr ausüben konnte.
Er wurde fristlos gekündigt über die Einflussnahme der NSDAP damals. Er verlor praktisch über Nacht seinen Posten, hatte Frau und Kind, damals mein Bruder nur. Und mein Vater war ein höchst eloquenter Mann, hat tolle Vorträge gemacht, hat sich politisch eben engagiert. Also das sehe ich schon auch.
Ja. Wie ist denn Ihr Gefühl Ihrem Vater gegenüber heute? Also hassen Sie ihn auch?
Nein, ich hasse weder meine Mutter noch meinen Vater. Ich habe beiden nicht verziehen, das sage ich gleich, weil das auch immer so etwas ist, woran sich manche stoßen. Das habe ich auch geschrieben in dem Buch. Ich sage, ich habe akzeptiert, was gewesen ist in meinem Leben. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und ich glaube, das ist mir gelungen.
Absolut.
Aber für mich gehört zum Verzeihen Reue und Einsicht von der anderen Seite. Dann ist Verzeihen überhaupt kein Problem. Wenn aber niemand, meine Mutter nicht, mein Vater nicht, bis zum Tod, keiner hat mal gesagt, ich habe Schuldgefühle, weil ich dir was angetan habe oder irgend sowas.
Haben Sie versucht, mit Ihnen drüber zu sprechen?
Nein, es ging gar nicht. Meine Mutter hatte null Einsicht und mein Vater war dann, glaube ich, habe geschrieben, mit 10 Jahren war das etwa, wollte ich nicht mehr mit ihm alleine sein.
Weil Sie gemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht.
Das ist die Vorpubertät, da ist das so, das Bewusstsein kommt, da stimmt irgendwas nicht. Und ich konnte mit ihm nicht mehr reden und er war ja sehr behindert, schwer gehbehindert, wurde dann im Pflegefall und er starb ja, als ich 17 war. Ich war dann schon zum ersten Mal in München. Ich hatte gar keine Gelegenheit mehr, mit ihm zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie beide damit umgegangen sind für sich. Ich sage, ich habe keinen Hass. Ich grüble auch nicht mehr darüber.
Aber verziehen haben Sie ihn nicht?
Nein, ich habe ihn nicht verziehen. Nein.
Wie oft haben Sie sich gewundert und wundern sich vielleicht bis heute, dass aus einem Kind solcher Eltern so etwas wie Sie werden kann? Eine Frau, die so viel Gutes tut und der so viel gelingt im Leben.
Ja, manchmal wundere ich mich selber, ehrlich gesagt. Aber das gibt doch auch Hoffnung, dass aus so einer schlimmen Geschichte doch wieder was Gutes entstehen kann. Ja? Dass ich Kraft entwickeln konnte, dass ich mein Leben in die Hand nehmen konnte, immer wieder Neues anfangen konnte, was dann wieder gelungen ist. Also ich führe es darauf zurück, dass ich mit Anfang 30 eine Psychoanalyse gemacht habe. Das war die Wende in meinem Leben, wirklich.
Sonst würden Sie heute nicht so vor mir sitzen?
Nein, ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, das kann ich nicht sagen. Aber ganz sicher hätte ich das nicht so bewältigt.
Wenn Ihnen damals, wir blicken jetzt mal viele, viele Jahre zurück mit 17, als Sie die mittlere Reife hatten in Viechtach und dann Sekretärin gelernt haben. Wenn Ihnen damals jemals jemand prophezeit hätte, dass Sie später meine eigene Finanzberatungsfirma, Frau und Geld haben würden, dass Sie Kolumnistin bei der Brigitte sein würden, Vorbild für viele, viele junge Frauen, eine gefragte Vortragsrednerin, was hätten Sie geantwortet?
Ich hätte es nicht geglaubt. Nein, das hätte ich nicht geglaubt. Also ich hatte immer den Wunsch, aus meinem Leben etwas zu machen und auch eigenes Geld zu verdienen und unabhängig zu sein. Das war mir schon wirklich wichtig. Aber das hätte ich nie mir träumen lassen, nie im Leben. Aber ehrgeizig war ich schon, das stimmte. Naja, ich habe es ja dann von der Sekretärin, also Vorstandssekretärin gebracht, immerhin. Ja, ich war schon ehrgeizig. Aber nein, so weit habe ich gar nicht gedacht, dass sowas mehr werden könnte. Das hat sich immer ergeben, durch viel Arbeit, kluge Einfälle von mir, muss ich jetzt auch mal sagen. Ja.
Viel Mut.
Mut, auch es ist ja immer die Möglichkeit des Scheiterns.
Sehen aber viele nicht drin. So. Ne? Wir sind ja ein Land, in dem das Scheitern vielen sehr viel Angst macht und wovor viele zurückschrecken. Deswegen machen viele lieber gar nichts.
Ja, das war bei mir nie. Nein, ich habe es dann immer lieber probiert. Ja.
Und das ist gut so gewesen.
Ja.
Wenn man jetzt aber guckt in den Buchhandlungen, wo Ihr Buch liegt, Aufgeben kam nie in Frage, dann ist es oft bei den Finanzratgebern.
Ja, und das ist eben,
liegt es da richtig für Ihre Hauptzielgruppe?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja das Problem. Denn die, die es lesen sollten, die Frauen, die vielleicht da wieder Mut schöpfen könnten, daraus Beispiele sehen könnten, die gehen in der Wirtschaftsabteilung nicht vorbei an diesen Büchern.
Ich meine, das ist ja so ein Klischee, aber es ist bis heute
nein,
so.
Nein, es ist leider so. Das ist so. Und darum tut es mir so leid. Es gehört eigentlich auf den Stapel zu den Biografien. Da, wo viele vorbeigehen, es lesen ja viele Biografien, aber nicht zu den Wirtschaftsbüchern. Es hat damit gar nichts zu tun.
Also ich weiß, dass uns ganz, ganz viele Buchhändlerinnen und Buchhändler gerade lauschen. Also nicht zu den Finanzratgebern, sondern zu den Biografien.
Ja. Ja, bitte.
Es ist nämlich wirklich ein tolles Buch, ein spannendes Buch einer beeindruckenden Frau.
Freut mich.
Wie sind denn, Frau Sick, die Reaktionen bei Ihren Lesungen? Sie sind ja viel unterwegs.
Ja, ich hatte jetzt gerade eine wirklich ganz tolle Lesung in Germering mit sehr vielen Leuten. Ich bin dann selbst fast zu Tränen gerührt, wie berührt die sind. Ja? Ältere Frauen sagen, ach, Fasik, ich habe auch sowas erlebt. Mir ging es ganz ähnlich und ich habe mich so ungeliebt gefühlt zu Hause. Junge Frauen kommen ganz viele zu mir her und sagen, das macht mir jetzt richtig Mut, dass man auch Schwierigkeiten haben kann im Leben und trotzdem was draus machen.
Und dass man danach streben sollte, unabhängig zu sein.
Ja, das ist ganz wichtig. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe schon früh gesehen, ich war ziemlich wach, ja, als junges Mädchen in dem Ort. Als junges Mädchen in dem kleinen Ort habe ich schon immer beobachtet, dass viele Ehen nicht so toll waren und Frauen nicht glücklich. Ich kannte ein Ehepaar, die haben 10 Jahre sich nur über Zettel verständigt. Stellen Sie sich das mal vor.
Nein, kann
die haben
ich
nicht
mir
mehr
nicht
geredet. Doch, die haben nicht mehr
haben
geredet.
Sich nur noch Zettel
Jawohl.
Geschrieben? Immer?
Aber die gingen nicht auseinander, weil sie konnte gar nicht gehen, ja? Weil sie hat ja kein Geld gehabt und damals ließ man sich auch nicht scheiden. Meine Mutter hat ja das gewusst mit meinem Vater. Alle Mütter wissen das, das weiß ich mittlerweile. Fast alle wissen das.
Dass Ihr Vater Sie missbraucht
ja.
hat.
Da
sind Sie sich sicher?
Da kam doch auch ein Teil des Hasses her. Herr Otto, die hat Sachen zu mir gesagt, die ich heute erst in dem Zusammenhang verstehe. Wie kommt eine Mutter sonst drauf, zu ihrer Tochter zu sagen, du kommst noch mal ins Gefängnis? Ich hatte nichts getan.
Das hat sie zu einem 10-jährigen Mädchen gesagt?
Ja, das hat 10, 12, 14. Und in all den Jahren sagt sie mir, du kommst noch mal ins Gefängnis. Ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. Ich hatte ja nichts getan.
Haben Sie alles erst viel später
verstanden? Erst später habe ich das in einen Zusammenhang gebracht und gesehen, sie muss es gewusst haben, sie hat es gewusst, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber sie macht, ich weiß das später dann aus meiner Tätigkeit im Frauenhaus, sie hat nichts tun wollen und nicht können, sie hatte kein Geld. Sie hätte gar nicht gehen können. Wo hätte sie hingehen sollen?
Und deswegen hat sie die Augen verschlossen.
Richtig.
Und den Hass auf sie
so
projiziert.
So ist es, ganz genau.
Haben Sie nicht mal ein Buch geschrieben, ich glaube mit Renate Schmidt zusammen? Ein Mann ist
keine
Altersvorsorge.
Ja. Das läuft ziemlich gut. Ja, das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Männer empfinden den Titel immer ziemlich provokativ. Und Frauen irritiert da eher.
Aber
immer.
Ehrlich gesagt, das ist ein
Bestimmt
Thema,
doch.
Da könnten wir stundenlang drüber reden. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass so viele intelligente, tolle, gut ausgebildete Männer sich Frauen suchen, bei denen sie wissen, die sind ihnen unterlegen oder die sind abhängig von ihnen. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch viele gut ausgebildete, tolle, gut aussehende Frauen nicht, die sich einen Mann suchen, der Versorger ist.
Richtig. Ich verstehe es überhaupt
Ganz
nicht.
Ganz ehrlich.
Nein, ich kann mir nicht vorstellen, was jemand schön finden kann an Abhängigkeit, wenn der andere alles in der Hand hat, was mit mir geschieht.
Ich verstehe aber auch uns Männer nicht. Was kann man denn daran schön finden, wenn man eine Partnerin hat über viele Jahrzehnte, die einem unterlegen ist?
Ja. Und also ich kann es bei den Frauen nicht verstehen, was da schön ist. Ich finde,
wie ist Ihre Erklärung? Warum ist das bis heute so?
Das sind ganz alte Traditionen, ganz altes. Das ist, ich habe es ja mal verfolgt, ich habe recherchiert für einen Vortrag, der zum Teil auch in dem Buch da gedruckt ist. Über Jahrhunderte hatten Frauen kein eigenes Geld, durften gar keins haben. Man hat mit den unglaublichsten Ausreden von männlicher Seite, sie hätten ein zu kleines Gehirn und sie seien durch ihren Hintern zum Sitzen zu Hause verurteilt, hat man versucht, sie klein zu halten, indem man ihnen kein Geld gibt.
Aber es können ja immer zwei dazu. Ich meine, wir reden ja jetzt nicht über vor 100 Jahren, sondern über 2019. Ja. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis rumschaue, mich macht das so sauer. Wenn ich da so Beziehungen sehe, wo ich denke, die klassische Rollenverteilung. Ja. Und die wollen das offenbar auch so.
Das ist der Punkt, der mich sehr ärgert, dass heute die Frauen freiwillig ein Leben führen wollen wie ihre Mutter oder Großmutter.
Also wir reden jetzt nicht über Frauen, die einfach kaum Kohle haben, weil sie bei Aldi oder Lidl an der Kasse sitzen müssen und alleinerziehend sind. Und wir reden auch nicht über Männer, die vielleicht doof sind und deswegen nicht aus diesem Gedankengut rauskommen, sondern über gut ausgebildete, hervorragend situierte Menschen.
Das ist nämlich genau so. Das ist etwas, was bewiesen ist jetzt durch Studien, Umfragen, dass speziell gut ausgebildete Frauen wieder so einen Rückschritt machen in ganz traditionelle Verhaltensweisen. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es niemand erklären.
Wir müssen aufhören, darüber zu reden. Ich werde da wahnsinnig, wirklich.
Ja?
Aber da sind wir uns einig, oder?
Sind wir uns total einig. Ich finde es gut, dass Sie das auch so sehen.
Wissen Sie, was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann? Sie sind gerade in eine Seniorenresidenz gezogen. Sie? Was machen Sie da? Warum?
Ja, ich lasse mich da verwöhnen. Stellen Sie sich das mal vor.
Ist das so toll, ja?
Ich habe eine schöne Wohnung. Ich kann leben wie im Hotel. Ich bin völlig frei. Ich kann tun und lassen, was ich möchte.
Ja.
Aber, also wenn ich jetzt abends nach Hause komme, ich gehe ins Restaurant, ich sitze an einem weiß gedeckten Tisch mit Blumen drauf, kriege Essen serviert, kann mir unter drei Menüs eins auswählen. Hinterher muss ich nichts wegräumen. Es ist einfach schön. Es ist der Empfang Tag und Nacht besetzt.
Aber
sollte ich ein Problem haben?
Sind da viele Frauen, Männer so wie Sie?
Unterschiedlich. Es gibt einige, die so sind wie ich, die auch
mitten im Leben,
die noch ehrenamtlich sich betätigen, ganz tough sind, ganz wach sind. Es gibt natürlich auch viele sehr alte Menschen, die schon lange dort leben. Das gibt alles und ich finde das interessant. Ich sehe einfach so verschiedene Stadien des Altwerdens, bis hin zum Tod.
Macht Ihnen das Angst, wenn Sie das da miterleben, wenn Sie es sehen?
Nein. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Komischerweise. Ich hatte selber gedacht, wie wird es mir da wohl gehen? Überhaupt nicht. Ich sehe das und habe vor den meisten wirklich große Achtung, wie sie das machen, wie schön sie sich anziehen, wie gepflegt sie sind. Wirklich
hat sich auch viel getan, viel geändert.
Ganz viel geändert. Also das ist schon. Und dann noch, wie wach viele sind, wie interessiert sie sind am politischen Geschehen, wie gut man sich unterhalten kann und welche tolle Lebensgeschichten die teilweise haben. Das finde ich ganz interessant.
Sie wirken so zufrieden.
Ja, ich bin jetzt sehr zufrieden und ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt das beste Leben, das ich je hatte. Ich hatte es immer nicht leicht und habe immer sehr viel gearbeitet und jetzt habe ich es einfach gut.
Das freut mich. Schönes Gespräch. Schön, dass Sie da sind, Frau Sick. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Wir haben uns schon fast verquatscht, aber es macht gar nichts. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie lesen den
soll ich vorlesen.
Einfach vorlesen und mir danach sagen, ob das halbwegs so hinhaut oder ob da Quatsch drin steht.
Ich heiße Helma Sick und kann einfach nicht aufgeben. Dass ich heute eine selbstbewusste Karrierefrau bin, grenzt aber an ein Wunder. Ein Leben lang war ich von dem Wunsch angetrieben, es allen zu zeigen. Bis heute kämpfe ich dafür, dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen. Geprägt haben mich meine schlimme Kindheit, die Erfahrungen im Frauenhaus und meine Erfolge als Unternehmerin und Beraterin. Ich bin nicht nur finanziell unabhängig, genieße mein Leben als Oma und liebe es, junge Frauen mit meinem Mut und meiner Erfahrung zu inspirieren. Denn Glück und Geld fallen selten vom Himmel. Aber wer bereit ist zu kämpfen, kann viel erreichen.
Was sagen Sie?
Kann ich unterschreiben.
Können Sie unterschreiben? Ja, absolut. Können wir mitarbeiten?
Ja, genau.
Ich habe das ein bisschen abgewandelt, weil Sie haben, glaube ich, gesagt, der kann alles erreichen. Das fand
alles
ich so ein bisschen,
nicht.
Alles kann man
Nein,
nicht erreichen.
Man hat ja eigene Grenzen. Wenn ich etwas nicht kann, dann geht's halt nicht. Ja? Man muss seine Grenzen auch kennen. Also ich denke, ich kenne die ganz gut. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann.
Was aber manchmal noch wichtiger ist, ne? Dass man weiß, was man nicht kann.
Ja, aber ich habe auch erlebt, dass ich mir einfach was zutrauen darf. Es war ja nicht einfach für mich, zum Beispiel Vorträge zu halten. Ich habe jedes Mal Magenkrämpfe vorher gekriegt, Durchfälle. Vor den ersten Vorträgen, wenn ich da hingegangen bin, dachte ich, um Gottes Willen, heute kommt raus, dass ich doch nicht alles weiß. Natürlich wusste ich nicht alles.
Das denkt man immer, oder? Egal, wie gut man in irgendetwas ist. Und wenn man die Spitze erreicht hat, mir haben Leute erzählt, die wirklich Weltklasse waren, dass sie gedacht haben, irgendwann kommen sie mir drauf, ich kann gar nichts.
Ja, genau. Und ich habe dann aber mit viel Erfahrung und ich immer wieder probieren und immer wieder gesehen, das geht gut und ich weiß doch was.
Und der Antrieb war dieses, ich zeig's euch allen.
Das war mit Sicherheit
meiner Mutter letztendlich,
die große
oder?
Motivation. Ich wollte nicht, dass sie recht hat. Sie sagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts werden und du kommst noch mal ins Gefängnis. Also,
stimmt es, Frau Sick, dass sie irgendwann mal zu Ihnen gesagt hat, ach, hätte ich dich doch direkt nach der Geburt ertränkt?
Das hat sie gesagt, da war ich 15, das weiß ich noch wie heute. Wir standen im Garten, ich sehe das noch ganz genau vor mir. Ich war wie vom Donner gerührt und ich merke, wie jetzt mein Herz wieder schlägt, weil das so, so massiv war. Und ich bin in Tränen ausgebrochen und sage, warum sagst du denn sowas? Das sagt man halt so, sagte sie dann. Das sagt man nicht einfach so. Das kam so aus ihr raus. Es war ihr Gefühl mir gegenüber.
Wie haben Sie das geschafft, in dieser Zeit, in der Kindheit, in der Jugend, nicht zusammenzubrechen? Naja, wo sie niemand hatten, mit dem sie drüber reden konnten. Der Vater, der sie missbraucht, die Mutter, die so mit ihnen redet, die sie schlägt. Hatten sie irgendjemand, der ihnen geholfen hat?
Ich hatte immer Freundinnen. Ja. Ich konnte immer Freundinnen finden. Wir hatten einen wunderbaren Kreis aus der Schule, ja. Ich bin gerne in den Kindergarten gegangen, sehr gerne in die Schule gegangen und wir konnten, das war natürlich toll auf dem Land, über die Felder laufen, in die Wälder gehen. Ich musste um 5 Uhr, wenn Gebet läuten war, um 5 Uhr läutete die Kirchenglocke, da musste ich zu Hause sein, sonst hat es
Ohrfeigen gegeben. In Fichtach im Bayerischen Wald damals.
Genau. Ja. Aber da hatte ich schon viele Freiheiten und das war auch schön. Ich war auch bei einer Freundin gern zu Hause. Da war es immer warm und gemütlich und die hat sich gefreut, wenn ihr Kind nach Hause kam, im Gegensatz zu meiner Mutter. Da habe ich auch was draus gezogen.
Und Kinder haben ja in der Regel eine große Widerstandskraft. Ja, die können ja so viel aushalten.
Ja, absolut. Leider müssen es manchmal auch viel aushalten, ja.
Bis heute, ja. Sie sind ja noch im Krieg geboren, 41. Ja. Haben Sie irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Erinnerungen an den Krieg?
Ja, es ist ja auf dem Land nicht so schlimm gewesen wie in der Großstadt. Es gab immer wieder mal Fliegeralarm. Es ist einmal ein Flugzeug abgestürzt in der Nähe. Das war natürlich ein großer Aufruhr. Ich habe erlebt, wie die Amerikaner einzogen in den kleinen Ort, die Stadttore sprengten, weil sie mit den Panzern nicht durchkamen und uns allen Kaugummis und Bonbons zuwarfen.
Der Klassiker.
Ja, der Klassiker.
Das haben Sie persönlich
erlebt? Das weiß ich, ja.
Haben Sie also so ein Bild vor Augen,
wie das war? Ich habe ein Bild vor Augen. Ich stehe vor dem Mietshaus, in dem wir damals gewohnt haben noch. Und das Nachbarhaus, da wurde durch die Sprengung des Stadttors eine ganze Wand weggerissen. Da sah man die Wohnungseinrichtung. Und da dazu dazwischen stand ich und die Panzer kamen und die jungen Männer da warfen uns eimerweise Bonbons zu und wir kannten Kaugummis gar nicht. Ja, das war irgendwie ganz toll. Doch, das
ist so interessant, das von jemandem zu hören, der das wirklich erlebt hat, weil die Bilder kennen wir ja alle und die Geschichten haben wir ja auch schon gehört.
Ich habe das erlebt, ja. Nein, die waren aber alle freundlich und es gab ja dann eine Militärregierung in dem Ort, ja, die hat die Verwaltung der Gemeinde übernommen praktisch. Nein, das habe ich noch alles sehr in Erinnerung, da war ich aber erst 4 Jahre alt, ja. Mhm.
Ihr Vater, ein gebrochener, ein kranker, schwerkranker Mann, der sie eben sexuell missbraucht hat. Sie haben vorhin gesagt, er hat keine direkte Gewalt angewendet, wobei das ja immer Gewalt ist.
Natürlich,
wenn man einem
aber
Kind sexuell
Sie wissen
missbraucht.
Aber, was ich meine. Ich will da nicht ins Detail gehen.
Ich will auch keine Details hören, aber können Sie uns ein bisschen erklären, wann Sie gemerkt haben, wann ein Kind merkt, da stimmt was nicht?
Naja, ich sagte vorhin schon, ich habe so mit 10 etwa nicht mehr allein sein wollen mit ihm im Raum, habe das aber nicht begriffen, warum. Ja? Ich habe dann mir zurechtgelegt, er war ja sehr pflegebedürftig, ein schwerer Pflegefall mit allem Schlimmen, was damit verbunden ist und ich hatte mir zurechtgelegt, dass ich damit nicht konfrontiert sein wollte, das war es aber nicht. Ja. Es war dann interessant, dass mit Anfang 20 mein erster Freund, der sehr viel älter war als ich, irgendwann mal sehr nett zu mir sagte, mich in den Arm nahm und sagte, ich muss da mal was ansprechen. Bist du missbraucht worden? Da fliegt mich irgendwas an mit dir. Und ich sagte ganz entsetzt, nein. Also ich wusste gar nicht, so tief hatte ich das vergraben. Und erst als vor ein paar Jahren mein Bruder starb, auf der Beerdigung sagte eine Cousine, die ich lange nicht mehr gesehen hatte, die älter war als ich, sagte einige Dinge zu mir, die möchte ich jetzt nicht wiederholen, aus denen ich entnommen habe, dass in der Familie da Gerüchte rumgingen.
Das heißt, das wussten oder haben zumindest viele geahnt?
Das hatten andere geahnt, ja.
Und keiner hat was gesagt?
Und dann habe ich es immer noch nicht, dann tauchten immer mehr Erinnerungen auf. Und dann aber hat sich eine Beziehung gelöst, die ich hatte mit einem Mann und habe zufällig in der Hohenzollernstraße eine frühere Freundin gefunden, getroffen hier in München, die Psychotherapeutin ist. Und ich hatte gelesen dann im Internet, dass sie keine Langzeittherapien mehr macht, sondern Kurzzeittherapien, Krisenintervention. Und ich war da sehr bewegt, sehr getroffen von dieser Trennung und dachte immer, irgendwas stimmt mit
den Biomännern
nicht. Ja, das war erst vor ein paar Jahren.
Ach so, das war die zweite Therapie, die sie gemacht haben. Ja.
Und da in dieser Therapie wurden mir die ganzen Zusammenhänge erst klar, wie das mit den Männern und mir immer gelaufen ist, dass ich mir immer Männer gesucht habe, die immer noch jemanden hatten und sich dann für die andere entschieden haben.
Weil sie Angst vor zu viel Nähe hatten.
Ja, oder die klassische Familienkonstellation. Vater, Mutter, ja. Und dann habe ich begriffen, und dann, also es war wirklich heftig, ging ich in eine große Buchhandlung hier in München und ich ging wie ferngesteuert in die Sachbuchabteilung oder Ratgeber oder wie die heißen und stand vor dem Buch Väter als Täter, der Fall Fritzl in Österreich. Und ich musste mich hinsetzen, mir wurde schlecht, ich kriegte einen Schwindelanfall, es drehte sich alles und da wusste ich, da muss ich jetzt ran. Da ist was nicht in Ordnung. Und erst da habe ich die Ahnung zur Gewissheit werden lassen können.
Also in dieser ersten Therapie als junge Frau wurde das gar nicht so aufgearbeitet.
Die Therapeutin hat immer, die hat immer gesagt, da ist noch was. Ich weiß aber jetzt, die dürfen nicht bohren. Sie sagen, wenn eine Therapeutin bohrt und man ist nicht bereit, das schon rauszulassen, kann das zur Psychose führen. Das ist zu schmerzlich, das darf man nicht.
Das ist vor ein paar Jahren passiert.
Erst vor ein
und
paar
erst seitdem sind Sie mit sich und Ihrer Geschichte im Reinen.
Ja.
Wahnsinn. Ja. Aber auch wieder ein Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist.
Nein, es ist
weil viele
nie zu
auch
spät.
Sagen, jetzt bin ich ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau, warum soll ich mich mit meiner Kindheit beschäftigen?
Nein, das war ganz wichtig, weil das ja eine Auswirkung hatte zu allen meinen Beziehungen mit Männern.
Umso erstaunlicher, dass Sie damals als junge Frau, Sie waren ja Vorstandsassistentin, Vorstandssekretärin mit Ende 20 auch in München bei der Neuen Heimat damals. Ne? Also wirklich ein anspruchsvoller Beruf, ein anspruchsvoller Job, dass Sie das alles hingekriegt haben.
Ja, ich konnte, nein, das muss ich sagen, ich konnte immer gut arbeiten.
Aber Sie waren von Ängsten geplagt.
Ich habe nachts von Ängsten geplant. Ich hatte Zeiten, da habe ich nur mit einem Messer auf dem Nachttisch schlafen können, vor lauter Angst, dass jemand kommen könnte. Aber arbeiten konnte ich immer gut. Das war auch für mich Ablenkung. Das war natürlich etwas, was mich gefordert hat und wo ich mich beweisen konnte und wo ich Zuspruch und Lob bekam. Das war wirklich fundamental wichtig für mich. Und deshalb habe ich immer gerne und gut gearbeitet.
Sie haben dann mit Anfang 30 geheiratet, gutes Leben gehabt, ein toller Mann. Und trotzdem waren Sie unzufrieden mit Ihrem Beruf oder mit der beruflichen Situation und haben dann per Zufall oder durch Zufall einen Film über ein englisches Frauenhaus gesehen.
Das erste Frauenhaus in Europa war das.
Ja. Kurz danach hat eins aufgemacht in München, ein Frauenhaus.
Ich habe das im Fernsehen gesehen über das Haus in London und ich sagte, sowas will ich machen. Die haben nämlich eine kaufmännische Geschäftsführerin gehabt, also eine Frau, die sich um Organisation, Finanzen und das alles gekümmert hat. Und dann mein Mann sagte, der kannte mich ja schon inzwischen ganz gut. Ja, wenn du das willst, dann tu was dafür.
Kann ich sowieso nichts dagegen tun.
Ja, eben. Und dann bin ich zu der Planungsleiterin in der Stadt München gegangen, die das Projekt geplant hat, ja. Und habe ihr meinen Wunsch vorgetragen.
Und so kam es dann.
Und so kam
was
es
haben
dann.
Sie da für Frauen erlebt in diesen Jahren?
Ja, das war eben ein ganz wichtiger Mosaikstein zu der späteren Tätigkeit. Ja? Also in der Jugend habe ich schon gesehen, Frauen haben kein Geld, können nicht weggehen und so weiter. In Frauen habe ich das massiv erlebt. Nämlich, dass die ja nicht nur schwerst misshandelt waren, grauenvolle Geschichten erlebten, aber mir fiel auch auf, dass alle auch kein Geld hatten.
Alle?
Ich kann mich an keine
Das heißt,
erinnern.
Da waren lauter Frauen, die nicht nur misshandelt und zum Teil vergewaltigt wurden, die schlimmste Dinge erlebt haben, sondern die vor allem eins gemeinsam hatten, sie waren abhängig.
Sehr abhängig, konnten sich gar nicht vorstellen, wie man alleine ein Leben finanzieren und bewältigen kann. Also extrem verunsichert, extrem beschäftigt mit diesen Dingen, die da passiert sind in der Familie.
Haben Sie irgendwann verstanden, warum ein Teil dieser Frauen trotzdem wieder, obwohl sie das alles erlebt haben, zu ihren Männern zurückgegangen sind?
Ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ich mich ja selber so verhalten habe. Ich war ja mit 17 zum ersten Mal in München, aber nur für 2 Jahre. Das ging reichlich schief. Ich ging wieder zurück
nach Viechtach.
Und später haben mich viele gefragt, ja, wie kann man wieder zu dieser schrecklichen Mutter zurückgehen? Mein Vater hat nicht mehr gelebt. Und da habe ich begriffen, dass, also für mich war es damals so, dass das Bekannte, Schlimme weniger Angst macht als das Unbekannte, vielleicht Bessere.
Ist abstrus, oder?
Das ist abstrus, aber es war so.
Dass das Vertraute in dem Fall in den Frauenhäusern, die Gewalt, weniger Angst macht als das Unbekannte, die eventuelle Unabhängigkeit.
Ja, weil sie kein Selbstbewusstsein hatten, kein Geld hatten, kein Selbstbewusstsein, oft keine berufliche Erfahrung, gar nicht wussten, wie sie allein hätten ein Leben führen können. Das ist natürlich eine extreme Situation, ja.
Was ist die Konsequenz daraus für Sie, die Sie auch an alle Frauen weitergeben und hoffentlich auch an alle Männer, die uns gerade lauschen?
Also ich denke, das ist nicht ein Allheilmittel, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, aus dem Frauenhaus und mit vielen, vielen anderen Frauen, dass eigenes Geld, mit dem man es schafft, ein Leben selbst zu bewältigen, eigenständig zu bewältigen, ganz viel Selbstbewusstsein bringt. Wenn ich aus freier Überzeugung bei einem Partner bleiben will, nicht muss. Und wenn ich gehen kann, wenn ich möchte, das ist unglaublich viel wert. Dann ist es nämlich eine freie Entscheidung. Dann ist die Beziehung auf Augenhöhe.
Dazu gehört aber auch ein Ehevertrag.
Ja, dann meines Erachtens ja, sollte man schon machen, ja. Ja.
Machen aber auch viele nicht.
Machen viele nicht, weil sie immer denken, Eheverträge, früher war das ja so, machte man nur in reichen Familien, wenn die Kinder geheiratet haben, dass das Geld in der Familie blieb. Renate Schmidt und ich meinten, Ehevertrag sollte die alltäglichen Dinge regeln. Wollen wir ein Kind? Wenn ja, wer bleibt zu Hause? Wie lang? Wie wird die Renteneinbuße ausgeglichen? Wie teilen wir uns die Hausarbeit auf?
Nochmal, wie hieß das Buch? Ein Mann ist keine Altersvorsorge.
Genau.
Andersrum übrigens auch nicht. Eine Frau ist auch keine Altersvorsorge.
Nein, natürlich.
Die Fälle soll es ja auch geben. Nicht.
Genau, aber die anderen Fälle sind die mehreren.
Absolut.
Absolut.
Haben Sie damals schon den Plan gehabt, als Sie das Frauenhaus geleitet haben, dass Sie irgendwann mal eine eigene Firma aufmachen? Sie haben ja parallel BWL studiert in der Zeit.
Überhaupt nicht. Nein, ich habe in der Elternzeit, wir haben ja dann, mein Mann und ich, unseren Sohn adoptiert mit 4 Jahren. Und da musste ich länger zu Hause bleiben. Es war klar, dass die Mutter das macht. Und ich hatte auch damals weniger verdient als mein Mann, der Beamter war, Chemiker, gut verdient hat. Und in der Elternzeit habe ich ein Abendstudium in BWL gemacht. Ja. Und das hat dann, wissen Sie, diese Mosaiksteine aus meinem Leben, das BWL-Studium, die Elternzeit, wo ich selber kein Geld verdient habe, das hat dann dazu geführt. Und dann noch ein Artikel, den ich gelesen habe, dass 2 Frauen in Bremen eine Finanzberatung für Frauen aufgemacht haben. In Brigitte habe ich das gelesen. 86 war das.
Lustig.
Und da wusste ich wieder, das
ist ja
will ich machen.
Brigitte Kolumnistin geworden. Ja. Sind Sie jetzt seit 23 Jahren. Ne?
Ja.
Es hat sich schon vieles auch gefügt in Ihrem Leben.
Ja.
Glauben Sie an sowas wie eine höhere Macht oder Gerechtigkeit? Ich meine, das könnte ja man fast denken in Ihrem Leben. Am Anfang alles so schief gelaufen und so beschissen. Und dann kommt alles so gut.
Naja, es war ja immer mit harter Arbeit verbunden. Es kam ja nicht von alleine.
Also Sie haben
es
alleine dafür gesorgt.
Es fühlte sich nicht, sondern, also ich will das so sagen, von mir ausgehend, ich war immer bereit, Anregungen aufzunehmen, Anregungen von außen aufzunehmen. Frauenhaus in London, wie komme ich auf die Idee? Ich möchte es hier in München machen. Ja, ich lese in der Brigitte, 2 Frauen in Bremen haben eine Finanzberatung für Frauen. Ich denke, das ist es doch. Ja, das ist es doch. Da könnte ich ja meine ganzen Erfahrungen verwerten. Ich muss nur was lernen. Dann habe ich angefangen zu lernen.
Frau und Geld heißt die Firma.
Mhm. Ja.
Die gibt es jetzt seit Ende der 80er. Wie war das am Anfang? Wie schwierig war es da, Kundinnen zu gewinnen?
Ja, das war natürlich nicht einfach. Man kann ja nicht einfach sowas anfangen. Ja,
ja, Sie haben es ja getan.
Aber
ja.
Ich habe nie sowas gemacht wie Akquise jetzt. Leute anrufen oder sowas. Das habe ich nie gemacht. Ich habe schon früh angefangen, Vorträge zu machen. Aber eben über den Umgang von Frauen mit Geld, wie er sich mir gezeigt hat aus meinen Erfahrungen. Ich habe viel gelesen dazu, auch in der Geschichte historisch was aufgearbeitet. Das haben schon Frauen auch hören wollen. Aber ich denke immer noch mit Schmunzeln an einen meiner ersten Vorträge, da waren 5 Frauen.
5.
Und 4 waren über 80 und eine hat immer geschlafen die ganze Zeit. Und ich dachte dann, oh Himmel, ob das was bringt, weiß ich
aber
nicht.
Sie aber Sie haben nicht aufgegeben.
Ich habe nicht aufgegeben und ich habe immer gewusst, wenn ich etwas möchte, muss ich was dafür tun. Ich muss mir Wissen aneignen, ich muss mich einsetzen, einen Plan vorlegen, wie mit dem Frauenhaus oder dann später mit der Firma. Von alleine, nein, das finde ich nicht, dass das von alleine gekommen ist oder durch höhere Fügung.
In Ihnen muss ein unbändiger Kampfgeist stecken.
Ja, das glaube ich schon.
Eine Löwin.
Ja, es ist so, ich würde es nicht leicht einfach, ich merke es ja heute in meinem Büro, die lachen immer alle, da gibt es eine Schwierigkeit, ein Problem und dann, naja, dann müssen wir es halt lassen, so, es kommt überhaupt nicht in Frage, erst probieren wir mal noch das und das und das und wenn das alles nicht geht, ja, dann lassen wir es, aber erst einmal probieren wir noch was, ja. Aufgeben kam nie in Frage.
Darf ich Sie fragen, wie das heute mit Männern ist? Gerade jetzt Männern, die vielleicht in Ihrem Alter oder auch ein bisschen jünger sind, wahrscheinlich interessieren Sie sich eher für jüngere Männer, weil die älteren sind. Die können da nicht mehr so ganz mithalten in der Regel. Können die das akzeptieren, dass da so eine starke Frau ist?
Nein, nicht so ganz. Nein. Also die Männer meiner Generation haben damit Probleme. Ich habe immer gesagt, und da muss ich schmunzeln dabei, weil das, aber ich glaube, es stimmt einfach, die haben sich immer auf so Einladungen so immer gern mit mir unterhalten, aber zu Hause hätte mich nie einer wirklich haben wollen. Zu anstrengend. Stand da in meinem Hirn drüber, zu anstrengend.
Frau Sick, wenn ich nicht schon und schon lange glücklich verheiratet wäre. Ich glaube, von Ihnen kann man eine Menge lernen. Und man kann viel Spaß haben mit Ihnen.
Ich denke auch, man kann auch mit mir Spaß haben. Doch, das glaube ich wirklich. Weil mir auch immer was einfällt. Es ist lustig auch mit mir. Ich habe meinen Humor ja nie verloren. Ich kann manchen Situationen auch wirklich eine lustige Seite abgewinnen, trotz aller Schwierigkeiten, die ich hatte. Nein, aber Männer meiner Generation sind halt noch was anderes gewöhnt.
Das ist sind was anderes gewöhnt.
Dementsprechend nicht unbedingt.
Aber Männer ihrer Generation können ja auch dazulernen. So ist es ja nicht.
Aber
Sie haben die Hoffnung
sagen,
noch nicht aufgegeben,
Herr
oder?
Herr Otto, ich würde sagen, Sie könnten dazulernen.
Ja, es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der schon was dazu gelernt hat oder der bereit ist. Vielleicht hört er uns jetzt gerade zu.
Wenn er bereit wäre. Mit so einer Frau wie mir, einfach ist es nicht, aber es ist auch ganz nett.
Aber ich bin mir sicher, es ist ein großes Vergnügen. Gab es eigentlich in der Anfangszeit oder vielleicht auch später Männer, die dann kamen zu ihrer Firma und sich beschwert haben? Sie haben gesagt, ihr macht mir meine Frau abspenstig?
Ein einziges Mal habe ich das erlebt. Der Mann war angetrunken und kam mit einer derartigen Stinkwut und der hat wirklich randaliert bei uns. Ja, wir würden seine Frau aufhetzen. Und es war nur leider so, dass er wirklich in der Familie alles in der Hand hatte und sie überhaupt nichts. Und die Frau hat sich dann eben, glaube ich, nach einer Rundfunksendung mit mir mal dann an uns gewandt und sagt, sie wollte sich einfach mal erkundigen, ob das alles in Ordnung ist bei ihr und wie das wäre, wenn. Und das hat er dann mitgekriegt und war stinksauer.
Die Dankeschreiben von Frauen, die stapeln sich nämlich mal an bei Ihnen.
Ja,
oder?
Schon. Ja, doch. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, nicht, dass man Geld zum Götzen machen soll und nur hinter Geld herrennen sollte im Leben, aber so viel Geld zu haben, dass man sein eigenes Leben führen kann und ohne von jemandem abhängig zu sein, das finde ich so wichtig für Selbstbewusstsein. Das ist wirklich ganz, das wirkt sich ganz toll aus.
Sie sind jetzt Oma seit?
Ja. Kurzum? Seit letztem Jahr.
Seit letztem Jahr. Was ist das? Ein Junge?
Seit 2 Jahren. Jetzt 1,5 ist er jetzt, ja.
Ja. Was ist das, was Sie Ihrem kleinen Enkel irgendwann mal, wenn er ein bisschen mehr schon versteht, mitgeben möchten fürs Leben?
Na, erst einmal das, was ich meinem Sohn schon mitgegeben habe. Das freut mich nämlich, dass ich da etwas sehe, ohne dass ich insistiert oder sonst was habe. Aber er kriegt ja mit, was ich vertrete. Die machen das jetzt so, was ich überall vertrete. Nämlich, ein Jahr war meine Schwiegertochter mit dem Kind zu Hause und jetzt ist mein Sohn ein Jahr zu Hause. Und er genießt das und liebt das und der Kleine ist Papa hin und Papa her und er schmilzt wie Schnee in der Sonne vor Begeisterung. Er ist ganz toll. Das würde ich so vielen Paaren wünschen, dass sie das umsetzen. Und sowas würde ich natürlich auch an meinen Enkel weitergeben wollen.
Nochmal, allergrößten Respekt. Wenn man weiß, woher Sie kommen, was Sie erlebt haben, was Sie erlitten haben und wo Sie heute stehen und was Sie ja auch schon wieder weitergegeben haben, Wahnsinn.
Ja, ich freue mich selber drüber jetzt, muss ich sagen. Ich glaube, es ist einiges doch ganz gut gelaufen.
Ja. Ganz gut.
Ja, schon ganz gut.
Hinten raus. Und es ist ja noch lange nicht zu Ende.
Naja.
Wir wissen das ja von Oscar Wilde.
Ich weiß, dass ich auf der letzten Wegstrecke bin. Das muss man wissen.
Also Sie wären 100.
Ja, also 95 hat mir meine Wahrsagerin gesagt. Aber ich glaube ja nicht unbedingt daran. Ich tue alles, damit es noch eine Weile geht. Aber ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Ich habe ein wirklich gutes Leben und glaube, dass ich doch einiges ganz gut gemacht habe.
Herr Masik, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Otto. Es war wirklich schön.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Wünsche Ihnen alles Gute. Sag gerne nochmal Ihre Autobiografie, die jetzt ja demnächst in den Buchläden nur noch bei den Biografien liegt.
Das wäre schön.
Liegend wird und nicht mehr bei den Finanzratgebern. Aufgeben kam nie in Frage, warum ich dafür kämpfe, dass Frauen ihr eigenes Geld haben. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Dankeschön.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.